Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Deutschland, Sommermärchen 2015. Wir hören einen Kommentar von Michael in den Fahrt im Blog metronaut.de. Die Welt zu Gast bei Freunden. Nazis pissen auf Migrantenkinder. Rassistenpöbler blockieren Geflüchtete bei der Ankunft. Jeden Tag brennen geplante Unterkünfte. In Ost und West. Offener Rassismus hat sich endgültig die Straßen erobert. Der Mob aus der Mitte der Gesellschaft, der früher hinter vorgehaltener Hand seinem rassistischen Weltbild frönte, traut sich wieder was. Und spätestens seit Pegida wissen die Normalos, Dummbatzen, Deutschlandfahnenschwinger, Lügenpresserufer, Nazis und Rassisten, dass ihr Einsatz sich lohnt. Und die Politik hört zu, wenn es um deren Deutschland, deren vermeintlich schützenswerte Kultur und um die Abschottung des Landes geht. Vom Vorsitzenden der Landeszentrale für politische Bildung über Pegida Patzelt bis zum trottelig machtbewussten Sigmar Gabriel hört die Politik zu, wie man sich mit Ressentiments, Hass und rechter Gewalt Gehör verschaffen kann, wie man mit Rassismus und Brandstiftung die Bundesregierung beeinflussen kann. Innenminister Thomas de Maizière, gerade noch auf Tauchstation in der Landesverrat-Affäre, kommt aus der Reserve und fordert jetzt eine Verschärfung der Asylgesetze. Er tut das ein paar Tage nach den Ausschreitungen von Heidenau und er tut das an jenem Tag, an dem in Berlin eine geplante Unterkunft am helllichten Tag in Flammen aufgeht. Oberbürgerrechtler Gauck schwadronierte Stunden vorher vom Dunkeldeutschland und Sigi Gabriel vom Zerrbild, das die Rassisten erzeugen würden. Merkel redet von Toleranz und Würde. Und just in diesem Moment kommt Thomas de Maizière um die Ecke und kündigt die Umsetzung der Forderungen eben jener Rassisten an, die gerade ihr Deutschland am verlassenen Praktikerbaumarkt verteidigen. Und die Polizei fährt Wasserwerfer auf, wenn sich ein verlorenes Häuflein von 250 Aufrechten zum Schutz der Geflüchteten in Heidenau versammelt. Die Polizei nimmt Journalisten in Gewahrsam, während der Rassistenmob am Abend zuvor sein Unwesen treiben konnte, ungestört. Es fällt langsam schwer, die späten und phrasenhaften Distanzierungen der Merkels, Gaucks und Tillichs ernst zu nehmen. Und das nicht nur, weil wir in einem Land leben, dessen Inlandsgeheimdienst den nationalsozialistischen Untergrund ermöglichte und der jede Aufklärung behindert. Es fällt schwer, daran zu glauben, dass sich diese Regierung nicht irgendwie gerne vom rechten Normalo-Mob treiben lassen würde. Insbesondere, wenn man die vielen Parallelen zu den 90er Jahren sieht. Es fällt schwer, das rituelle Politikgeseier von der Menschenwürde ernst zu nehmen, wenn die Flüchtlingspolitik dieses Landes auf Militarisierung setzt, auf Mauern, Zäune und auf tausendfaches Ersaufen im Mittelmeer. Nun also kommt die Antwort der Bundesregierung auf die rassistische Gewalt auf den Straßen. Weniger Asylanträge insgesamt, längere Aufenthalte von Geflüchteten in Lagern, eine verschärfte Residenzpflicht und damit die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Sachleistungen statt Geld für die Geflüchteten und das Ding mit den sogenannten sicheren Herkunftsländern. Lutz Bachmann, die AfD und die ganzen Rassisten aus der Mitte der Gesellschaft können stolz auf sich sein. Hand in Hand mit der Bundesregierung setzen sie ihre nationalistischen, völkischen und rassistischen Forderungen um. So geht Politik im deutschen Sommermärchen. Schon wieder. Das alles ist so widerwärtig, dass es mich nicht mal mehr auf die Straße treibt, sondern in bleiern, fassungsloser Lethargie hinterlässt. Ich bin müde. Dieses Land ist kalt und ekelhaft. Halt, Michael, das ist kein Ausweg. Das ist eine Sackgasse. Zehntausende Menschen wissen eine bessere Antwort. Und die Sache mit dem Geld, mit den rein materiellen Herausforderungen lässt sich auch in den Griff kriegen. Einer, der sich das genauer überlegt hat, nennt sich Fefe und schreibt auf blog.fefe.de. Bei der Flüchtlingsdebatte geht ein Detail unter, auf das die Nachdenkseiten hingewiesen haben. Geld und Lebensmittel sind genug da. Sie sind nur krass ungerecht verteilt. Die gesamte Furcht, die Flüchtlinge würden unsere Bevölkerung in Armut werfen, könnte komplett entschärft werden, wenn wir als Land einfach ansagen würden, die Flüchtlinge werden nur mit dem Geld der Reichen finanziert. Und schau an, plötzlich bleiben nur die Vorteile übrig. Die müssten sogar überhaupt nicht arbeiten, so viel Geld liegt bei uns, bei den Superreichen herum. Die könnten sich den ganzen Tag der Integration widmen und eine ordentliche Schulbildung nachholen. Und wisst ihr, was dann passieren würde? Erstmal brauchten wir mehr Lehrer. Das würde in diesem Bereich die Arbeitsplatzsituation entschärfen. Dann würde unsere Binnennachfrage ansteigen. Das würde weitere Arbeitsplätze schaffen. Und wenn man darüber nachdenkt, dass der Reichtum unserer Reichen auf Exporten basiert, dann ist das am Ende sogar deren Geld, das wir da in ihre Zukunft investieren würden. Das Geld hat bei uns Arbeitsplätze geschaffen. Und jetzt können wir es auch zurückgeben. Kiel. Spontandemonstration gegen rassistische EU-Politik. Am Montagabend haben sich in Kiel spontan ca. 250 bis 300 Menschen zu einer antirassistischen Demonstration versammelt. Sie protestierten wegen der erneuten und anhaltenden bundesweiten Brandanschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten. Die Demonstration lief mehr als eine Stunde lang durch die gesamte Kieler Innenstadt und blockierte zweimal den Verkehr am zentralen Omnibusbahnhof. Die Polizei versuchte nur einmal kurz die nicht angemeldete Demonstration zu stoppen, beschränkte sich dann aber darauf, den Verkehr zu regeln. Mit Flyern, Transparenten und Sprechchören wurde gegen Nazis, gegen die rassistische EU-Politik und für Solidarität mit den Geflüchteten demonstriert. Während in der letzten Woche mehrere hundert Geflüchtete Kiel erreicht haben und es eine große Welle der Hilfsbereitschaft in der Kieler Bevölkerung gibt, fühlten sich am Bahnhof ein paar Deutsche dazu hingerissen, Nazi-Parolen zu rufen und Hitlergrüße zu zeigen. Sie wurden aber von verschiedenen Seiten davon überzeugt, das bleiben zu lassen. Bei der zweiten Runde um den Bahnhof war dann auch die Polizei zur Stelle und die Demonstration löste sich dort auf. Budapest. Marsch nach Europa. Tage der Hoffnung. Ein kurzer Bericht von André Find, freiwilliger Helfer aus Wien. Mit einem Marsch vom Bahnhof Budapest-Keleti in Richtung österreichischer Grenze haben Flüchtlinge die europäische Migrationspolitik über den Haufen geworfen. Wie dramatisch die Lage für die Betroffenen ist, war erst in Biszke zu erkennen. Auf diesem Bahnhof, 30 Kilometer westlich von Budapest, steht seit 1,5 Tagen ein Zug mit Flüchtlingen. Die ungarische Regierung hatte erst zugesagt, er würde nach Österreich fahren. Stattdessen sollten die Passagiere jetzt in ein Flüchtlingslager gebracht werden. Auf dem Bahnsteig 40 Fernsehkameras auf den Zug gerichtet, hinter einem rostigen Drahtzaun Flüchtlinge, die verzweifelt die Weiterreise fordern. Noch bedrückender ist die Lage am Bahnhof Budapest-Keleti. Hier gibt es Menschen, die versuchen zumindest das Notwendigste zu organisieren. In der Unterführung zum Bahnhof auf Isomatten und Kartons provisorische Schlafstätten von hunderten Menschen. Seit die Polizei sie daran hindert, in den Bahnhof zu gelangen, kampieren tausende Menschen in diesen Unterführungen. Vom ungarischen Staat gibt es keinerlei Unterstützung. Selbst für den Wasseranschluss musste 3 Tage lang mit der Stadtverwaltung gestritten werden. Krankenversorgung gibt es natürlich auch keine, weshalb die freiwilligen Helfer mit syrischen Ärzten kooperieren, die selbst Geflüchtete sind. Zu Beginn der Revolution hatten Ärzte in Syrien für verletzte Demonstranten Untergrundkliniken eingerichtet. Genauso wirkt diese provisorische Hilfsstelle in einer Unterführung des Budapester Bahnhofs. Die breite Mehrheit der Flüchtlinge stammt aus Syrien. Während sich der Konflikt dort entlang konfessioneller und ethnischer Grenzen zuspitzt, ist in Ungarn genau das Gegenteil zu erleben. Die Flüchtlinge halten zusammen. Beeindruckend sichtbar wird diese Einigkeit später auf der Autobahn. Weil die Züge in Richtung Österreich ausgesetzt sind, weil Busse sie nicht mitnehmen, beschließt eine Gruppe von Flüchtlingsaktivisten, einfach in Richtung Wien loszulaufen. Viele schließen sich diesem March of Hope an, dem Marsch der Hoffnung. Mehr als 2000 Menschen laufen auf dem Standstreifen entlang, als es dunkel wird. Dankbar nehmen sie Unterstützung aus vorbeifahrenden Autos entgegen und feuern sich gegenseitig immer wieder an. Geht weiter, wir werden nachher alle gemeinsam rasten. Oder wir schaffen das, wir sind so weit gekommen. Junge Männer tragen schlafende Kinder fremder Familien im Arm. Wer fit ist, stützt Humpelnde. Vorneweg läuft ein junger Mann mit einer EU-Fahne. Neben ihm sitzt ein Einbeiniger im Rollstuhl und hat sich ein Bild von Angela Merkel umgehängt. Deutschland, das ist ihre Hoffnung. An einer Ausfahrt knapp 30 Kilometer außerhalb der Stadt setzen sich die Menschen zur Rast. Ein Aktivist fährt mit einem Motorroller hin und her und gibt über Megafon durch, wo gute Plätze zum Übernachten sind. Einige gehen hinter die Leitplanke, andere legen sich direkt auf den Standstreifen. Freiwillige Helfer aus den umliegenden Orten bringen Wasser und Lebensmittel. Der Fahrer eines LKW mit türkischem Kennzeichen wirft im Vorbeifahren seine Jacke aus dem Fenster. Die Solidarität ist hier greifbar. Was die erschöpften Menschen in diesem Moment nicht wissen, mit ihrem Marsch der Hoffnung schreiben sie Geschichte. Denn was die historischen Ereignisse der letzten Tage gezeigt haben, ist dieses: Wo Menschen sich selbst organisieren, können sie etwas verändern.